Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
Um bei Herzproblemen der Ursache auf die Spur zu kommen, wird häufig eine Katheteruntersuchung herangezogen. Allerdings gab es gerade in der nicht-invasiven Bildgebung, also bei der Diagnostik ohne jeden Eingriff, erhebliche Fortschritte. Moderne CT- und MRT- oder MRI-Geräte liefern so detaillierte Bilder, dass in vielen Fällen eine Katheteruntersuchung oder auch eine Gewebeprobe überflüssig sind. Darüber spreche ich mit Professor Johannes Heverhagen. Er ist Direktor der Diagnostischen, Interventionellen und Pädiatrischen Radiologie am Inselspital Bern. Herr Professor Heverhagen, vielleicht können Sie mal ein paar Beispiele nennen. Also was können Sie mit CT und MRI besser sehen als mit dem Katheter?
Vielen Dank. Es ist so, dass alle drei Methoden, also das CT, das MRI und auch der Katheter, haben ihre Vor- und ihre Nachteile. Und man kann keins der Methoden mit dem anderen komplett ersetzen, sondern man muss sie so einsetzen, wie sie ihre Vorteile sozusagen haben. Und das ist im CT eben so, dass ich da eine sehr hohe räumliche Auflösung habe und damit die Herzkranzgefäße, also die kleinsten Arterien um das Herz, die das Herz versorgen, sehr gut darstellen kann. Und kann damit sozusagen Stenosen, Engstellen in diesen Gefäßen sehr gut darstellen. Im MRI ist es so, dass ich da den besten Weichteilkontrast habe. Das heißt, ich kann die Herzstruktur sehr gut sehen. Die Gefäße sind nicht ganz so gut zu sehen, aber die Struktur des Herzens ist gut zu sehen. Und vor allen Dingen kann ich nach einem Herzinfarkt beurteilen, wo das Herz irreparabel geschädigt ist oder wo eben auch Stellen sind, die noch leben und wo ich mit einer Behandlung dann eingreifen kann. Und ich kann im MRI auch sehr gut die Bewegung des Herzens und damit zum Beispiel die Funktion des Herzens beurteilen. Und letztlich der Katheter hat natürlich den Riesenvorteil, dass er behandeln kann. Man kann damit Engstellen beseitigen, kann Stents setzen und andere Behandlungen vornehmen.
Können das denn mittlerweile alle CT- und MRI-Geräte oder sind für diese detaillierten Ansichten ganz spezielle neuartige Hightech-Geräte erforderlich?
Es ist nicht so, dass unbedingt neuartige Hightech-Geräte erforderlich sind, aber die CT- und MRI-Geräte brauchen eine bestimmte Ausrüstung, die die Herzbildgebung ermöglicht. Das liegt einfach daran, dass das Herz schlägt. Im Gegensatz zu anderen Organen liegt es nicht ruhig im Körper, sondern schlägt auch relativ schnell. Und dieses Schlagen muss man kompensieren. Das macht man im CT so, dass man im Rhythmus des Herzschlags misst und so die Bewegung kompensiert. Und im MRI geht es entweder genauso, dass man auch im Rhythmus des Herzschlags misst, oder eben, dass man sogar die Bewegung darstellt. Und das können eben nicht alle Geräte, sondern die müssen eine besondere Ausstattung haben, die man kaufen muss, um das zu ermöglichen.
Gerade die Arteriosklerose, auch Arterienverkalkung genannt, birgt ja viele Risiken wie Schlaganfall oder Herzinfarkt. Wie genau können Sie solche Veränderungen in der Bildgebung sehen und dann auch einschätzen?
Ja, die Arteriosklerose ist in der Computertomographie, im CT, sehr gut zu bewerten. Das ist heute die Entwicklung so weit gegangen, dass wir bis in die kleinsten Äste die Arterien sehen können und damit die CT eine hervorragende Methode ist, um Engstellen in den Gefäßen nachzuweisen. Auch die Einschätzung, wie hoch der Grad dieser Engstelle ist, ist damit sehr gut möglich. Das hat eine sehr hohe Sensitivität und Spezifität. Auf der anderen Seite, eine Engstelle an sich sagt ja noch nicht aus, ob das auch einen Herzinfarkt verursacht. Und dafür ist die MRI dann eben da, die zeigen kann, ob das Muskelgewebe im Herzen geschädigt wird oder vielleicht schon an manchen Stellen zugrunde gegangen ist. Auch das ist, wenn das so ist, sehr gut einschätzbar mit diesen Methoden.
Wenn Sie in der Bildgebung solche Veränderungen sehen und zum Teil ja manchmal auch Nebenbefunde entdeckt werden, besteht dann nicht die Gefahr einer Überbehandlung, weil, wie Sie ja auch eben gesagt haben, ja nicht jeder Befund wirklich Schwierigkeiten machen muss und vielleicht auch gar nicht behandelt werden muss?
Das ist korrekt. Jede Bildgebung hat natürlich die Gefahr oder den möglichen Nachteil, dass man etwas sieht, was man nicht gut einschätzen kann und was man dann weiter abklären muss. Birgt aber auch natürlich die Chance, dass ich vielleicht etwas finde, was noch keine Probleme macht, was noch leicht zu behandeln ist und dann frühzeitig behandelt werden kann. Also ich sage mal, gerade im Beispiel eines Herz-CTs sieht man die benachbarte Lunge sehr gut. Das kann natürlich sein, dass ich da einen Knoten finde, der sich später zum Tumor entwickelt, den ich jetzt frühzeitig behandeln kann. Das weiß ich aber nicht. Das ist natürlich so, dass wir immer auch das Risiko haben, Nebenbefunde zu entdecken. Ich denke aber, wenn man das gut indiziert und wenn man eine Bildgebung macht, wenn man sie auch braucht, dann ist dieses Risiko gering, beziehungsweise muss eben eingegangen werden, weil ich ja auch den Patienten behandeln will.
Welche Patientinnen und Patienten haben denn Ihrer Einschätzung nach den größten Vorteil von einer kardiovaskulären Bildgebung per CT oder MRI?
Ja, da gibt es heute auch sehr gute Untersuchungen, wissenschaftliche Untersuchungen dazu, die zeigen, dass Patienten, die einen Verdacht auf einen Herzinfarkt haben, dann den größten Vorteil von einem CT haben, wenn sie eine niedrige oder eine mittlere Wahrscheinlichkeit haben, tatsächlich einen Herzinfarkt zu haben. Das kann man anhand von bestimmten Parametern, Alter, Lebensgewohnheiten, Schmerzempfinden und Ähnlichem, kann man dieses Risiko berechnen und kann sich das dann überlegen. Wenn Sie ein hohes Risiko haben, dann müssen Sie tatsächlich direkt in den Herzkatheter gehen, weil man dann auch die Behandlung direkt durchführen muss. Bei niedrigem oder mittlerem Risiko sollte man zuerst ein CT durchführen, weil viele von diesen Patienten tatsächlich keinen Herzinfarkt haben, sondern eine andere Problematik, die man dann eben auch nicht mit dem Herzkatheter beheben kann. Die andere Patientengruppe, die dann eben von der MRI profitiert, sind tatsächlich die Patienten, die eine strukturelle Störung am Herzen haben, also wo irgendwas in der Pumpfunktion, im Rhythmus des Herzens, in der Arbeitsweise, auch in einer Vergrößerung des Herzens ein Problem ist. Das kann man in der MRI sehr gut sehen und da hat man im Herzkatheter überhaupt keine Möglichkeit, das zu sehen, weil der Herzkatheter halt eben auch nur das Innere der Gefäße darstellt.
Wie sieht es denn bei der kardiovaskulären Bildgebung mit einer Strahlenbelastung aus?
Ja, auch hier ist es so, das MRI hat keinerlei Strahlenbelastung. Das ist also in dieser Richtung völlig unproblematisch. Man muss beim MRI einfach darauf achten, dass man möglichst keine Metallimplantate im Körper hat. Und wenn, dann muss abgeklärt werden, ob die kompatibel sind. Im CT gibt es eine Strahlenexposition für den Patienten. Die ist allerdings heutzutage deutlich geringer als im Herzkatheter. Das liegt daran, dass sich die CT-Technik an sich über die Jahre immer mehr verbessert hat und man mit immer weniger Strahlung auskommt, während sich der Herzkatheter über die letzten Jahre sich da nichts getan hat, weil die Technik einfach schon ausgereift ist. Und dazu kommt, dass es in der CT eben auch sehr schnell geht. Die eigentliche CT-Untersuchung dauert nur noch wenige Sekunden und damit ist die Strahlendosis eben auch sehr gering.
Bekommen denn die Patientinnen und Patienten für diese Untersuchung Kontrastmittel?
In den allermeisten Fällen ist es notwendig, sowohl im CT als auch im MRI Kontrastmittel zu applizieren. Die einzige Untersuchung, wo das nicht notwendig ist, ist tatsächlich, wenn man ein sogenanntes Calcium-Scoring macht, also eine Messung, wie viel Kalk im gesamten Herzen vorhanden ist. Das gibt dann aber nur eine Übersicht und sagt einem, dass man ein kleineres oder ein größeres Risiko hat für eine Engstelle. Wenn man die Gefäße oder die Funktion des Herzens beurteilen will, dann ist es notwendig, Kontrastmittel zu applizieren, sowohl im MR als auch im CT.
Die Röhre, wie sie gerne genannt wird, und natürlich überhaupt viel Technik bei einer Untersuchung machen ja doch viele Menschen nervös. Ist diese Bildgebung auch für Patientinnen und Patienten geeignet, die Platzangst haben? Wie können sie auf diese Ängste eingehen?
Es ist so, dass wir in der Praxis feststellen, dass fast alle Patienten heute in die Röhre gehen und das auch ohne größere Probleme überstehen, weil auch da sich die Technik entwickelt hat. Die Röhre ist deutlich größer geworden in ihrem Durchmesser. Das heißt, die Patienten sind nicht mehr so beengt eingeschlossen, sondern haben mehr Platz. Die Röhre ist auch deutlich kürzer geworden. Also gerade die MRI-Röhre ist deutlich kürzer geworden, sodass man nicht mehr das Gefühl hat, in so einer Röhre zu liegen. Meistens kann der Kopf sogar ein bisschen rausschauen, sodass die meisten Menschen das aushalten ohne große Probleme. Im CT ist das sowieso normalerweise kein Problem, weil das noch kürzer ist und die Untersuchung auch wirklich nur wenige Sekunden dauert. Trotzdem gibt es weniger, aber es gibt Patienten, die weiter Angst haben und das nicht schaffen. Und wenn das absolut notwendig ist, dann muss man diese eben in Narkose legen und die Untersuchung in Narkose machen. Das ist möglich. Wir versuchen das immer zu vermeiden, weil auch die Narkose an sich natürlich ein gewisses Risiko mit sich bringt. Aber wenn es notwendig ist, können wir das tun.
Wie geht es denn nach der Bildgebung weiter, also von der Diagnose bis hin zur Behandlungsfindung?
Nach der Bildgebung werden die Bilder, das sind, darf man nicht vergessen, einige tausend Bilder, die dabei entstehen, werden von Spezialisten angeschaut. Normalerweise sind es Radiologen, die die Bilder komplett anschauen. Wir hier im Inselspital machen das gemeinsam mit Kardiologen zusammen, sodass wir die Expertise beider Kliniken kombinieren können, schauen die Bilder an und beurteilen sie, vor allen Dingen natürlich in Hinsicht auf die Fragestellung, aber auch eben in Hinsicht, wie vorhin gesagt, auf die Nebenbefunde, die man vielleicht noch findet, und geben zunächst eine Diagnose ab. Was hat der Patient konkret? Also wenn er Schmerzen in der Brust hat, hat er einen Herzinfarkt, hat er Engstellen in den Herzkranzgefäßen? Ist das Herzmuskelgewebe, ist es noch vital an allen Stellen? Oder gibt es vielleicht Stellen, wo das schon gefährdet ist, aber noch gerettet werden kann? Und aufgrund dieser Diagnose, die wir dann an den behandelnden Arzt weitergeben, wird dieser behandelnde Arzt dann eben eine Behandlungsempfehlung abgeben.
Was würden Sie denn Patientinnen oder Patienten raten, denen eine Katheteruntersuchung empfohlen wird? Sollten die gegebenenfalls nachfragen, ob das vielleicht auch nicht invasiv möglich wäre?
Das ist auf jeden Fall immer eine gute Möglichkeit. Man sollte den behandelnden Arzt immer danach fragen. Wenn das nicht möglich ist, kann er das gut erklären, warum das nicht möglich ist. Und wenn das möglich ist, dann hat man ihn vielleicht auf die Idee gebracht, was eine andere Option ist. Prinzipiell, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ist es so, die beiden Verfahren haben unterschiedliche Ansätze. Heute ist die Katheteruntersuchung tatsächlich dazu da, um zu behandeln. Das heißt, wenn ich eine Stenose entdeckt habe, dann kann ich sie mit dem Katheter beseitigen, entweder aufdehnen oder einen Stent setzen. Dass der Katheter nur noch zur Diagnose eingesetzt wird, ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Das ist nur im Notfall, wenn ich starken Hinweis habe, dass es sich um einen Herzinfarkt handelt und dass der Patient praktisch keine Zeit mehr hat, eine andere Bildgebung zu machen, dann ist es die primäre Diagnostik. Ansonsten ist der Katheter nur zur Behandlung noch da.
Wäre denn so eine Bildgebung zur Risikoabschätzung nicht auch eine ideale Vorsorge vor Herzinfarkt, Schlaganfall und Co? Oder ist das Ihrer Ansicht nach übertrieben?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und ist natürlich auch möglich. Es wird auch in den USA, glaube ich, teilweise angeboten, dass man auf eigene Kosten solche Untersuchungen machen kann. Es hat aber natürlich auch Nachteile. Da ist zum einen die Strahlenexposition, die man hat. Und wenn man das dann häufiger macht, dann summiert sich das schon. Und wenn ich vor allen Dingen auch keine Beschwerden habe, dann muss ich ja auch überlegen, will ich dafür bestrahlt werden? Zum anderen sind die Kosten, die für das Gesundheitssystem oder eben auch für einen selbst entstehen, da, die ich auch fragen muss, will ich das tun, wenn ich eben keine Beschwerden habe? Und letztlich, das, was Sie vorhin gesagt haben, natürlich auch die Frage der Nebenbefunde. Dann finde ich vielleicht was anderes, was abgeklärt werden muss. Das kann alles Vor- und Nachteile haben. Eigentlich ist es aber nicht vorgesehen und nicht akzeptiert, dass man solche Untersuchungen zur Vorsorge macht. Letztendlich muss ich auch noch sagen, ist natürlich auch eine Frage der Kapazität. Wenn jetzt tatsächlich größere Gruppen von Patienten so eine Vorsorge in Anspruch nehmen wollen, dann wäre es, glaube ich, in der aktuellen Situation nicht möglich, die Untersuchungstermine überhaupt zu ermöglichen.
Vielen Dank, Herr Professor Heverhagen, für Ihre Erklärungen.
Das war der Primo Medico Fachärzte-Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.